Kunst gefasst. Gespräche mit Menschen aus Kunst und Kultur. Ein Podcast von und mit der Pianistin und Autorin Anna-Maria Markowina.
Ich bin im Gespräch mit Andreas Braun. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind. Guten Abend, lieber Herr Braun.
Guten Abend, liebe Frau Markowina.
Wie geht's Ihnen?
So privat geht's mir ganz gut. Wir haben sehr entspannte, schöne Weihnachtstage gehabt, einen wunderbaren Jahreswechsel. All das war so entspannt und ungestört wie noch nie in meinem ganzen Leben. Denn sonst musste man in der Adventszeit und zu Weihnachten zu so vielen Konzerten, dass das hin und wieder die Vorbereitungen für Weihnachten sehr stressig gemacht hat. Das war einfach wunderbar. Also man könnte sich dran gewöhnen, an diesen Zustand ohne Veranstaltungen.
Was sagen Sie da? Um Himmels Willen.
Ich wollte das ein bisschen provozieren.
Ist gelungen.
Ihre Reaktion. Mein Herz. Natürlich muss es wieder losgehen. Aber ich habe das, weil Sie nach meinem Befinden fragen, muss ich einfach sagen, ich habe es sehr genossen.
Ja, wir sind ja hier ehrlich. Ist ja gut. Man könnte sich dran gewöhnen ohne Veranstaltung. Ich habe mich auch an ein paar Sachen gewöhnt in Corona, aber ja, wir sind halt Künstler. Das ist für Künstler ist es ein bisschen komisch. Aber wir fangen mal von vorne an. Erzählen Sie von sich. Was machen Sie eigentlich? Also ich weiß es, aber erzählen Sie doch bitte.
Ich habe ein Konzertbüro, das heißt, ich arbeite für Künstler und vermittle sie in Engagements. Das heißt, in 2020, in diesem Corona-Jahr, wurde mein Büro 40 Jahre alt. Dieses Jubiläum ist irgendwie...
Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön. Ist ein bisschen zu kurz gekommen, beziehungsweise völlig unter den Teppich gekehrt worden, weil es ja keine Veranstaltungen gibt, mit denen man das hätte feiern oder gab, mit denen man dieses Jubiläum hätte feiern können. Ich betreue eine ganze Reihe von Solisten, Solistinnen, Dirigenten, aber auch Ensembles wie Streichquartette, viele Ensembles für alte Musik und eben auch Orchester, die ich in Engagements vermittle.
Was sind Sie von Haus aus?
Von Haus aus bin ich Germanist und Musikwissenschaftler und bin, wie das oft so passiert, in dieses Berufsfeld durch Zufall geraten. Während meines Studiums bekam ich einen Studentenjob angeboten. Und,
wo haben Sie denn studiert?
Hier in Köln. Ich bin von Haus aus Westerwälder. Also insofern bin ich nicht sehr weit gekommen.
Ich kenne Montabaur.
Ah ja, ich komme aus Hachenburg.
Kenne ich auch.
Im Westerwald. Und bin in Marienstadt zur Schule gegangen und habe dann in Köln angefangen, Germanistik und Musikwissenschaft zu studieren, mit der Idee, in den Lehrberuf zu gehen. Dann gab es aber eben ein Angebot der Brühler Schlosskonzerte bei der Durchführung dieser Veranstaltungen behilflich zu sein. Und da sich das auf die Sommermonate anfangs beschränkte, war das sehr angenehm für einen Studenten. Ja. Und aber dann bekam ich eben neben der reinen Durchführungsverantwortung für die Konzerte, die immer am Wochenende stattfanden, auch bald einen Schreibtisch in diesem Büro und machte dann Programmtexte, betreute die Öffentlichkeitsarbeit und wurde schließlich Geschäftsführer der Brühler Schlosskonzerte. In Verbindung damit war aber auch immer die Geschäftsführung oder dieselbe Aufgabenstellung für das Kölner Kammerorchester, was das Hausorchester der Brühler Schlosskonzerte war. Also der erste und einzige Chef quasi in meinem Leben, den ich hatte, war Helmut Müller-Brühl.
Wollte ich gerade sagen, ja. Den kannte ich auch. Wie sind Sie denn zur Musikwissenschaft gekommen? Germanistik, Ihr Elternhaus, wie war das? Sind Sie musikalisch erzogen? Was haben Ihre Eltern?
Das kann man so nicht sagen. Also mein Vater war Sattlermeister, war von Hause aus Bayer, kam aus Bayern und kam seines Berufes wegen in den Westerwald, lernte eine nette Westerwälderin kennen, die dann meine Mutter wurde, und blieb im Westerwald. Er war Vorsitzender des Kirchenchores und ging halt jede Woche dienstags oder mittwochs in die Chorprobe. Es gab zu Hause ein Klavier, das zunächst bei der Großmutter stand, aber dann zu uns nach Hause transportiert wurde und ich bekam Klavierunterricht.
Recht so, recht so.
Ja.
Und dann haben Sie weitergemacht. Sie waren, waren Sie begabt? Haben Sie geübt?
Mehr recht als schlecht. Also ich habe dann, nachdem ich angefangen habe, in Köln zu studieren, auch noch ein bisschen weiter hier in Köln Klavierunterricht genommen. Aber dann kriegte ich diesen Job. Mhm. Das Gute war, dass in diesem Büro in Brühl, in der Nähe des Schlosses, eben auch ein wunderbares Klavier stand. Mhm. Und anfangs habe ich ein viel besseres Klavier als das, was ich dann von zu Hause aus mitgebracht habe. Und anfangs habe ich jeden Tag noch geübt an diesem Klavier, aber das tropfte dann so aus. Und am Ende blieb es dann dabei, dass man zu Weihnachten versuchte, die Weihnachtslieder zu begleiten.
Ja, okay.
Immerhin das.
Aber doch, trotzdem irgendwo sind Sie doch ein Kollege. Das freut mich immer. Sagen Sie,
ich bitte Sie.
Was war denn so die Literatur, die Sie am Ende gespielt haben? Das interessiert mich immer, ich kann es nicht lassen.
Also ich habe es immerhin zu den leichteren Beethoven-Sonaten und Sonatinen geschafft. Es gab ein bisschen Bartok, Schubert habe ich wahnsinnig gerne gespielt, also Enfantus. Das ging mit einiger Anstrengung. Das könnte ich auch heute noch
und warum nicht?
Versuchen.
Warum versuchen Sie es nicht?
Ja, das stimmt. In der Corona-Zeit sollte man das eigentlich tun.
Ja.
Haben Sie völlig recht.
Ja.
Das Klavier steht da. Es müsste mal richtig aufgearbeitet werden.
Ich rede mal mit dem Klavier.
Okay.
Aber die Anregung.
Vielleicht springt es mich an.
Ja. Die Anregung bleibt jetzt hier im Raum stehen. Ja. Und Sie haben dann Germanistik, Musikwissenschaft studiert, zu Ende studiert?
Nicht ganz, nee. Das sollte mit einer Promotion enden.
Ja.
Und die liegt quasi in einer Schublade.
Was wäre das Thema gewesen?
Ein Thema, auf das ich wirklich durch den Job in Brühl und mit dem Kölner Kammerorchester gestoßen bin. Helmut Müller-Brühl kümmerte sich anfangs bis Mitte, Ende der 70er Jahre sehr intensiv um die Bach-Söhne, die kein Mensch damals wahrnehmen wollte. Also,
ich habe gleich was für Sie.
Ja, ich weiß. Das weiß ich. Ich erinnere mich, das Kölner Kammerorchester wurde einmal zur Bachwoche nach Ansbach eingeladen. Das war einer meiner größten, wie soll ich sagen, Erfolge, dass mir gelungen war, dieses Orchester, dieses Kölner Kammerorchester zur Bachwoche nach Ansbach zu bringen. Mhm. Und das hatte wesentlich damit zu tun, dass dieses Kammerorchester sich sehr um die Bach-Familie gekümmert hatte. Und insofern bestand dieses Programm aus Werken der Bach-Familie. Und Johann Sebastian kam eigentlich nicht rudimentär vor, aber war einer unter seinen Söhnen halt. Und ich werde die Gesichter dieser Bachianer in Ansbach nie vergessen, die also zwischen Entsetzen und Langeweile diesen Bach-Söhnen lauschten und es gar nicht glauben konnten, dass also ihr Säulenheiliger da so stiefmütterlich in diesem Programm behandelt wurde.
Darf ich eine kurze Anekdote erzählen?
Ja, bitte.
Von mein Ansbach-Erlebnis?
Ja, bitte.
Und zwar hatte mich Andreas Bomber eingeladen, das war kurz nach 2014, es war 2015, und ich habe dort einen CPE-Abend gegeben. Mhm. Und zwar, ich habe die Angewohnheit, wenn ich reine Karl-Philipp-Abende spiele, also Karl-Philipp-Emanuel Bach, dann mache ich das ohne Pausen, also auch nicht zwischen den Stücken, sondern ich machte das so in einem...
Ensuite.
Ja, in einer Art Rausch. Und das war einer der längsten CPE-Abende, das waren fast 80 Minuten. Und nach 80 Minuten durfte man Luft holen, ich auch. Man tauchte also wieder auf. Und da war der liebe Freund von Hensler, Sören Meyer-Eller. Er war so erschlagen, das war ja unser Projekt, hat das damals bei Hensler betreut. Und die Bachaufnahme, und er sagte, ich kann nicht mehr. Das waren so viele Noten. Und da war ein anderer Freund aus dem Auswärtigen Amt, der ist zu diesem Konzert angereist, weil er ein CPE-Fan war und ist. Und er sagte dann so zu Sören, er sagte, ich weiß nicht, wie gut sie CPE kennt, aber Anna hat, glaube ich, schon die Belcanto-Stücke rausgesucht. Das waren also die schönsten und melodischsten. Aber wenn man das so in geballter Kraft hört, dann merkt man eigentlich, wie CPE mit seinen Themen so rumwirft und nichts wird durchgeführt. Und wenn dann da die Bachianer sitzen, wie sie sagen, dann merkt man richtig, man wartet eigentlich, dass irgendwie ein Diddle-Dim-Bam, Diddle-Dim-Bam wirklich bis zum Ende durchgeführt wird.
Und ich meine, man muss natürlich eins sagen, man muss sich eben zu diesen den Extremen dieser Musik auch wirklich bekennen können, als Interpret natürlich, aber die, ob das dann ankommt, das ist eben was anderes.
Das war also ein bisschen egal.
Der Schwerpunkt von Müller-Brühls Bach-Söhne-Forschung, muss ich sagen, war Johann Christoph Friedrich Bach, der sogenannte Bückeburger Bach. Der Bückeburg ja bis auf wenige Reisen nach Hamburg, um eben Karl Philipp Emanuel zu besuchen, nie mehr verlassen hat. Und in einem Teil, ich kann Ihnen jetzt leider nicht genau die Jahre sagen, aber es gab einen berühmten Hofprediger in Bückeburg in dieser Zeit und das war Johann Gottlieb Herder. Und im Germanistikstudium war ich eben auf Herder gestoßen und es gab Professor Irmscher hier an der Kölner Universität, der ein großer Herder-Experte war. Und ich habe sehr viel über Herder gearbeitet und deswegen war mein Vorschlag für das Thema dieser Dissertation die Zusammenarbeit zwischen Herder und Johann Christoph Friedrich Bach in Bückeburg. Denn es gibt Kantaten, es gibt Opernfragmente, sogar auf Herder Texte von Johann Christoph Friedrich Bach. Und dieses Thema war bis zu dieser Zeit einfach nicht wirklich bearbeitet und ist es auch meines Wissens bis heute nicht.
Aber Herr Braun, mich würde es so interessieren. Es gibt doch keinen Grund, dass Sie das nicht schreiben, auch wenn es keine Dissertation wird,
es
oder?
Es gab die Idee, wenn ich dann als Konzertagent pensioniert werde, und das wäre im Grunde genommen vor 3 Jahren der Fall gewesen, wenn man das normale Rentenalter annimmt, dann beschäftige ich mich mit dem Thema erneut. Aber nun bin ich halt immer noch in diesem Job.
Und ich kann warten, ja.
Okay. Aber es gibt einen und dadurch ist mir das eben klar geworden, mir ist ein Scherenschnitt in die Hände gefallen, wo es ein Schreibpult in der Mitte gibt und rechts steht der Herder und links steht Johann Christoph Friedrich Bach. Und um Kerzen zu sparen, haben sie eben an einem gemeinsamen Schreibpult, was wie so ein Dach da in der Mitte steht, eben am Abend gearbeitet. Der eine schrieb seine Musik, der andere seine Predigten für diesen etwas pietistischen Hof in Bückeburg.
Der Kerzen sparen musste.
Und es musste und Herder hatte mehr Kerzen als Johann Christoph Friedrich Bach. Das ist bekannt. Deswegen ging der dahin.
Aber Karl Philipp hat auch deutlich weniger verdient als Quanz am Hofe Friedrichs. Das ist auch bekannt. Irgendwie hat man alle Musik. Ja, ein Sechstel.
Ein Sechstel?
Ja. Aber später hat er dann eine Gehaltserhöhung bekommen. Gut. Aber Quanz war seine böse Konkurrenz. Und Christoph Friedrich hat einen recht konventionellen Stil und man kann ihn nie richtig einordnen. Also Friedemann war der Verrückte,
richtig,
der experimentiert hat, aber aus Alkoholgründen und auch aus Persönlichkeitsgründen hat er es nicht zur wirklich ausgereiften Sprache gebracht.
Aber er war sicherlich unglaublich begabt.
Ja, zwischendurch bei einigen Stücken dachte ich, genial.
Stimmt.
Also, ja. Da sind schon Harmonien drin, da hätte selbst Karl Philipp zweimal drüber nachgedacht. Dann Johann Christian, der Stil Galant, das war ja so der Mozart eigentlich unter den Bachs. Natürlich Karl Philipp, der fleißigste, klügste, bodenständigste, mein Karl Philipp, da kann man gar nicht so.
Naja, gut, und eben auch ein unglaublicher, sagen wir mal, auch dann schon fast Manager. Ich meine, was der sozusagen fürs Hamburger Musikleben getan hat, ist als Organisator, ist enorm.
Da hat er aber weniger komponiert.
Mhm, das, weil das hat eben, das Organisieren nimmt Zeit. Siehe oben.
Sprich, ja, genau, da kommt man nicht dazu, ja, zu schreiben. Aber Christoph Friedrich hat ja eher den, naja, das ist so der typische Frühklassikstil. Was macht ihn aus? Beschreiben Sie.
Ja, bin ganz bei Ihnen. Das ist sozusagen auf dem Weg zu Mozart. Also das ist noch nicht so geschmeidig und wunderbar wie
vor allem nicht virtuos, ne?
Johann Christian Bach. Aber es gibt eben 7 erhaltene Symphonien. Es gibt schöne Konzerte. Und es ist ein galanter Stil und es lässt sich sicher sehr gut auch heute in einem frühklassischen Programm oder von Bach zu Mozart
unterbringen.
Ist er wirklich genial aufgehoben.
Mhm. So, Bückeburg. Wir sind in Bückeburg. Wir wollten eigentlich bei Brühl noch kurz bleiben, aber sehr, sehr interessantes Thema. Überhaupt, darf ich kurz abschweifen, weil das eine Frage aufwirft?
Wenn Sie mögen.
Schauen Sie, wir sprechen gerade von 4 Bach-Söhnen, Friedemann war ja in Dresden, von 4 Bach-Söhnen, die von ihren Mäzenaten soweit unterstützt wurden, nicht unterstützt, die Mäzenaten, die Höfe, haben dafür gesorgt, dass diese 4 Söhne, bei Vater Bach war es die Kirche, in Ruhe komponieren konnten. Mhm. Das ist nicht mehr so. Mhm. Wir haben praktisch kein Mäzenatentum mehr. Wir haben höchstens noch manchmal Sponsoren, wenn wir Glück haben. Aber Mäzenaten praktisch nicht mehr.
Die Siemens-Stiftung.
Stiftungen, ja, gut. Stiftungen.
Und die speziell jetzt, wenn Sie auf zeitgenössische, ja, Komponisten hinaus wollen.
Aber für mich ist es ein Unterschied, ob wir von der Siemens-Stiftung sprechen oder von Paul Sacher zum Beispiel. Mhm. Da gibt es natürlich auch die Stiftung, aber Paul Sacher hat so unglaublich viel Musik auf den Weg gebracht, die wir nicht hätten. Man denke nur an Bartok oder...
Genau.
Ja, wir haben es in dieser Form praktisch nicht mehr. Es gab dann die amerikanischen, die haben noch ein etwas länger durchgehalten mit dem Mäzenatentum. Und da denke ich zum Beispiel in der Kunst an Guggenheim und so weiter, an Peggy Guggenheim.
Aber eben auch nicht zuletzt, denke ich, wegen eines anderen Steuersystems, was eben Menschen mit einem großen, wie sagt man jetzt, nicht wohlhabend, wie sagt man, mit einem großen
Vermögen,
genau.
Da war das Wort, ja, das genau. Fällt mir auch immer
mit
nicht ein.
Mit einem großen Vermögen andere Möglichkeiten gibt, eben Projekte oder Produktionen oder eben auch ein Werk in Auftrag zu geben. Aber hierzulande ist das selten geworden.
Also, warum? Warum ist das so?
Also es hat sicherlich mit dem Steuersystem zu tun. Eben amerikanische Mäzene können
mehr absetzen.
Können das direkt
oder
komplett absetzen, bevor sie Steuer zahlen. Und wenn sie eben entsprechend interessiert sind, tun sie das auch. Und sagen also, ich möchte das, was ich sonst an den Staat zahlen würde, für dieses und jenes Unternehmen ausgeben. Und dann bleibt das eben der Steuer vorenthalten.
Sie haben ja die Möglichkeit, darüber zu bestimmen, was mit Ihrem Geld
passiert. Ja.
Mhm. Ja. Sehen Sie darin die Ursache oder gibt es noch weitere? Das ist sicherlich eine der Ursachen.
Also es ist eine sehr äußerliche Ursache natürlich, aber die Rahmenbedingungen sind halt auch wichtig. Ich will jetzt nicht gleich sagen, dass es da niemanden gäbe, der über genügend Interesse, Empathie, auch Beurteilungsvermögen, sozusagen ein Qualitätsbewusstsein selber zu entwickelt zu haben, um zu sagen, also diesen jungen Komponisten unterstütze ich, auf den setze ich. Ich vermute oder ich kann mir vorstellen, dass da ein enormes Potenzial schlummert. Denn ich meine, man muss nicht anfangen, Herrn Riem zu unterstützen oder...
Der hat ja den Siemens-Preis bekommen.
Ja, oder Herrn Wittmann. Es geht ja darum, dass jemand aus freien Stücken sozusagen, also nicht, wenn schon jemand berühmt ist, einzusteigen und zu sagen, da hänge ich mich jetzt auch noch dran, um eben auf dem quasi Rücken von Herrn Riem dann auch eine gewisse Prominenz noch zu erreichen. Also ich weiß nicht, ob so Quanz, nicht Quanz, Entschuldigung, sondern wie heißen denn die Erben von
Quant.
Quant, ja. Ob die Quant
Erben, keine Flötenspieler, glaube ich.
Ob die Flicks, ich meine, es gab bei den Flicks jemand, der sich sehr gut mit zeitgenössischer Kunst auskannte, mit Malerei und Bildhauerei. Aber mit Musik ist uns keiner im Moment geläufig, habe ich den Eindruck.
Genau, es ist nicht interessant. Mhm. Ein bisschen ist die Geschichte der Künstler mit Schuld an dieser ganzen Entwicklung, denn die freiheitsliebenden Romantiker haben dazu beigetragen, dass die Mäzenaten sich dann auch zurückzogen. Also ich denke dann an das frühe 20. Jahrhundert, Ende 19. Jahrhundert. Ich denke an Hugo Wolf, der von den Rothschilds natürlich unterstützt wurde, aber im Grunde das auch nicht wollte. Man wollte sich nicht kaufen lassen.
Ja.
Das spielte ja auch eine Rolle. Und der Letzte, der mir einfällt, der das durchaus wollte, war Beethoven. Der hat sich ja...
Und das sehr geschickt gemacht hat. Muss man sagen, der war schon sehr geschäfts...
Er hat die erpresst. Er hat seinen Mäzenaten schlicht und ergreifend erpresst.
Ich gehe oder ihr zahlt mehr.
Ganz genau.
Gehe nach Berlin oder...
Ich gehe halt woanders hin.
Geh woanders hin.
Behaltet euer Wien. Ist ja ohne mich nichts.
Ja.
Na, das ist eine Chuzpe. Aber anbetungswürdig, dieser Beethoven.
Ja.
So. Und wie... Eigentlich ist ja in die Funktion der Mäzenaten... irgendwann in einem gewissen Maß der Staat getreten.
Ja.
So. Und ohne den Staat würde vieles nicht laufen, wir das jetzt merken. Und der Staat hat jetzt auch sich bemüht um die Künstler. Also ich denke da an die Bemühungen von Monika Grütters und so weiter. Und trotzdem ist es eine dunkle Zeit für Künstler. Mhm. Eine dunkle Zeit. Wie ist es denn?
Vor allen Dingen für die eben ganz Jungen, die am Beginn einer Karriere stehen und eben auch die ganz Freien. Also ich sag mal, die eine Professur haben, die eine feste Stelle in einem Orchester haben und eben nebenher auch solistische Dinge wahrnehmen können, aufgrund ihres Vermögens oder ihrer Begabung. Für die geht es ja noch, weil ihr Gehalt weiter bezahlt wird. Mhm. Auch für die Chefdirigenten von Opernhäusern und Symphonieorchestern, allein für, aber auch Menschen, die nur als Gastdirigenten unterwegs sind. Und da gibt es ja auch eine ganze Menge. Aber ich denke an junge Streichquartette, an junge Sänger vor allen Dingen. Wenn Sie denken, mit dem ersten Shutdown im März fiel für eine junge Sängergeneration das ganze Ostergeschäft weg. Also keine Passionsaufführungen, kein Evangelist wurde gebraucht. Dasselbe passierte dann erneut im Dezember, kein Weihnachtsoratorium.
Und dazwischen war es auch nicht lustig. Ich wollte eben fragen vorhin, wie ist es denn bei Ihrer Klientel, unter Ihren Künstlern? Wie geht es Ihnen allen?
Nicht gut, einfach zu sagen, um nicht zu sagen miserabel. Weil, und da muss ich eben doch ziemlich auch Frau Grütters kritisieren, die dann mit netten Ideen daherkommt, die aber ja im Moment überhaupt nicht helfen. Wenn Frau Grütters sagt, ja, also Neustart Kultur, entwickeln Sie bitte ein Projekt, schreiben Sie einen Antrag für ein Vorhaben, was Sie haben, und dann geben wir Ihnen für, wenn es dann stattfindet, 2022, 2023, 5.000 Euro oder 7.000 Euro. Das ist ja schön und gut, aber die Leute brauchen jetzt Geld. Sie müssen jetzt ihre Miete bezahlen, sie müssen jetzt einkaufen gehen, um sich Brot und Butter und ein Stück Wurst zu kaufen. Und die werden in 2022, 2023 gar nicht mehr da sein. Da sitzt eine junge Geigerin, die sich dann die Finger wund geschrieben hat für so ein Projekt, eventuell bei Rewe an der Kasse. Die sind dann nicht mehr da, wenn sie überleben wollen. Und deswegen ist das eben an der Sache sehr vorbei. So schön das alles klingt mit Neustadt Kultur, aber sie brauchten jetzt, das heißt im Sommer, direkt Hilfe. Und als es dann diesen ersten die Unterstützungsmöglichkeit gab, das war ja schön und gut, ich habe das auch bekommen als Selbstständiger, diese 9.000 Euro bis 5 Mitarbeiter, also insofern fiel ich in diese Kategorie. Natürlich hatte ich Betriebskosten oder habe sie, weil ich Miete für mein Büro bezahle, Telefon und so weiter und so fort. Künstler haben erst Betriebskosten, wenn sie zu einem Konzert fahren, wenn sie Reisekosten haben und wenn sie Hotelkosten haben. Das heißt, die hatten keine Betriebskosten, weil die zu Hause
das
proben.
War genau der Punkt, ja.
Und da, ich meine, das ist nachgebessert worden, soweit ich weiß.
War auch nicht so richtig.
Aber ja, also jedenfalls, da hat man gemerkt, dass diese Bestimmungen oder auch die Verordnungen doch von Ministeriellen, sage ich mal, geschaffen worden sind, die Realität wirklich nicht kennen. Heute habe ich in der Zeitung gelesen, dass der Präsident des Deutschen Handwerkerverbandes, eben das ist dieser wunderbare Herr Wollensiefer oder Seifer aus Hürth, der hat eben gesagt, erstens mal kommt das Geld nicht an in den Handwerksbetrieben, es dauert viel zu lange. Und in Zukunft wäre ich doch sehr dafür, dass in diesen Kommissionen, die diese Verordnungen entwickeln und auch formulieren, Leute aus der Realität teilnehmen und nicht nur Ministerialbeamte sitzen. Und das trifft für die Kultur genauso zu wie fürs deutsche Handwerk.
Ja, da fällt gerade auch nichts mehr ein. Das ist einfach so. Ja. Was machen denn Ihre Künstler? Wie kommen die durch?
Na gut, wir hatten halt doch schöne Projekte im Sommer, die sehr schnell aus dem Boden gestampft wurden. Open-Air-Konzerte auf der Insel Hombruch, im Innenhof der Kölner Musikhochschule. Mit einer Finanzierung der Stadt Köln aus dem Repräsentationsetat der Oberbürgermeisterin. Das waren kleine Honorare, aber es waren welche. Und man zeigte eben, man ist da und versucht zu unterstützen. Darüber hinaus wird unglaublich viel unterrichtet. Also ich denke, das ist der wesentliche Teil, mit denen diese freie Künstler Szene sich heute über Wasser hält, wenn sie auch vorher schon genügend Schüler hatte.
Ja, das ist die Voraussetzung, wenn man, ja, ich weiß, bei mir ist ja auch alles weggebrochen und Schüler waren immer in Form von Meisterkursen.
Sie haben doch was gemacht hier, ne? Sie haben doch einen
Meisterkurs
Spätsommer.
Genau, wir hatten zwei Meisterkurse hier im Sommer und noch einen im Herbst.
Hier im Haus bei Ihnen? Und dann war ein Konzert in der Kulturkirche, ne? Also
genau.
In dieser,
genau.
Wie heißt sie jetzt hier?
Kunigunde, also ja. Klangraum, ja. Klangraum, ja. Kunigunde.
Klangraum Kunigunde.
Stimmt, das haben wir oft, das war wunderschön.
Das habe ich
und es waren also alle wahnsinnig glücklich. Und wir haben ja ein Pavillon im Garten und da steht ein Schimmelklavier drin. Da konnte man üben. Irgendwann haben sich alle Umliegenden beschwert, weil von morgens bis abends geübt wurde und das ist nicht schalldicht. Aber wir haben das so schnell gemacht und dann halt mit so Stenotopedal musste irgendwie gehen. Und wir haben hier im Haus sehr viele Übemöglichkeiten, also in allen Ecken. Das ist ja ein großes Haus und da konnte man so doch 8 Teilnehmer waren es und die konnten alle einen halben Tag üben. Also so haben wir uns verteilt. Das war in Ordnung, das war nett. Normalerweise wäre ich in Italien um die Zeit und hätte ich will gar nicht anfangen, was alles weggebrochen ist.
Ja, ist klar.
Es war
aber Sie haben eben auch das Beste aus der Situation gemacht.
Ja, sowieso. Ich habe Aufnahmen. Ich mache den ganzen Mendelssohn. Das ist das Projekt, was gerade fertig wird, weil Mendelssohn ist ja derjenige, der für das Verschwinden von C.P.E. Bach verantwortlich ist. Und dann wollte ich doch wissen, wer ist das?
So kann man das auch sehen.
Das ist er einfach. Ja. Ein Revival, Matthäus Passion, und da war C.P.E. weg. Mhm. Und ich habe mich aber jetzt wirklich...
Eine sehr nette Perspektive.
Ja, dann habe ich mich mit Mendelssohn beschäftigt. Ja, und ich habe...
Und nehmen Sie es ihm übel?
Nein, wir haben uns sehr angefreundet. Okay. Ich sollte nur Kilometergeld bekommen, glaube ich, statt Tantiemen. Und die 16 Ketten aneinander gereicht sind schon ein paar Kilometer. Und ich habe meine Dissertation fertig geschrieben.
Hey.
Tja, ja.
Sie haben es gemacht, mit anderen Worten. Ja. Gratulation.
Über die künstlerische Identität von Konzertpianisten im Lebensalter zwischen 30 und 50. Und der Leitgedanke dieser Arbeit, dieser Forschungsarbeit, ist einfach zu erfahren, wer diese Menschen sind. Ein Merkmal haben alle gemeinsam. Die sind alle outstanding in allem. Die sind alle übermotiviert, also überdurchschnittlich motiviert, intrinsisch motiviert, fleißig, belesen, können komplex denken, haben ein hohes Arbeitsethos, meistens auch ein hohes moralisches Ethos. Das sind also alles ganz herausragende Persönlichkeiten, alle meine Probanden.
Wie viele Biografien haben Sie sich?
25 Probanden und 12 Experten, Probandinnen und Probanden. Und dann sehe ich, ich habe versucht, also sehr, sehr breit gefächert, vom Korrepetitor, und also die Länder, nicht, also Russland, Asien, Europa, habe ich versucht abzudecken, verschiedene Tätigkeitsbereiche, vom Solisten mit großem Wettbewerbspreis bis, ja, also, und ein gemeinsames Merkmal ist, sie haben alle ein Konzertexamen abgelegt, was ja eigentlich ein Qualitätsmerkmal ist, also nicht nur eigentlich, sondern ist es ja eins. Und dann, nachdem das alles erfüllt ist, eine vielversprechende Kindheit, alle outstanding in ihrer Domäne, alle was Besonderes, alle hochgradig motiviert, fleißig, musikalisch, mit großer Liebe zur Musik, all diese Dinge, dann wird man so ein bisschen an den Rand der Gesellschaft gedrängt. Und das tut mir weh.
War, sagen wir mal, der Eintritt in den Markt, nennen wir es mal wirklich so, wie es ist, war der Eintritt in den Markt bei allen bereits passiert und wurden sie dann rausgekegelt?
Ja, also es geht mir ja um das biografische Feld. Es geht mir also nicht nur um die Karriere, sondern es geht mir um das, wer ist das? Wie leben sie? Was erleben sie? Wie bewerten sie die Dinge? Wie sehen sie die Welt? Und das sind ja Fragen, die kann man eigentlich erst, also die, mein Altersspektrum ist ab 30. Das heißt, man ist aus den Wettbewerben raus. Die Wettbewerbe haben ja eine Katharsisfunktion. Man kann ja immer noch den nächsten gewinnen, ne? Kann ja noch klappen und so weiter. Aber ich wollte einfach sehen, wie sieht man diese, wie sehen meine Kolleginnen und Kollegen, wie sehen sie diese ganze Sache? Und habe dann festgestellt, dass die Erwartungshaltung gar nicht so groß war. Also im Grunde studiert man Klavier, weil man die Musik liebt. Und weil man üben will. Mehr ist da gar nicht. Und es ist fast schmerzlich für mich festzustellen, dass all diese, jetzt werde ich pathetisch, aber ich schreibe jetzt nicht meine Diss, sondern wir sind im Gespräch, also darf ich das sagen, all diese wunderbaren Menschen so am Rand stehen. Also Durchschnittsverdienst 20.000.
Ne? Nach weil laut KSK. Vom Unterrichten.
Dann vom Unterrichten, ja. Und dann ist das natürlich der Circulus Viciosus. Sie unterrichten, sie haben keine Zeit zu üben, sie haben keine Zeit, Konzerte selbst zu organisieren. Mhm. Die Agenturen, wenn...
Kümmern sich nicht
um... Nein, und wenn überhaupt einer... Sie jetzt... Aber Sie wissen
ja,
schon,
ja.
Es muss ein bestimmtes Gagenniveau da sein, damit es sich für den Agenten überhaupt lohnt. Man kann nicht Provisionen von Konzerten nehmen, die 500 Euro bringen.
So ist es.
Macht man nicht. Ja. Ja. Aber das Gagenniveau ist natürlich in den letzten Jahren rapide gesunken. Und das gibt unserem Biotop einen Abwärtssog. Mhm. Und das habe ich erforscht. In alle Ecken habe ich geleuchtet. Das ist meine Arbeit.
Mhm. Interessant. Ist schon fertig?
Oder? Ich habe fertig geschrieben. Ich bin jetzt beim Resümee. Beim Zusammenfassen, Literatur und so weiter.
Also darf ich ein Exemplar haben?
Ich verspreche es Ihnen,
danke
lieber
vielmals.
Herr Braun.
Danke vielmals.
Gut.
Ich meine, das ist aus meiner Perspektive, ich meine, wir haben ja viele, deswegen habe ich vorhin gefragt, sind die bereits in den Markt eingetreten? Waren die schon präsent auf den Podien, auch jetzt durchaus kleineren? Aber wir haben ja nach wie vor, obwohl viele, viele dieser kleinen Reihen von der Gesellschaft der Musikfreunde in Itzehoe oder was weiß ich, die es heute nicht mehr gibt, die es vor 20 Jahren aber eben noch gab. Ich habe die ja im Laufe meiner 40-jährigen Berufstätigkeit sterben sehen. Und da war natürlich die Möglichkeit für junge Künstler, einfach mal diese Erfahrung auf dem Podium zu sammeln. Und die gibt es heute vergleichsweise sehr viel weniger als noch vor 20 Jahren. Und ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass die durchaus, nicht zuletzt auf dem Hintergrund ihrer Wettbewerbe, durch die sie bekannt geworden sind, und wir haben ja nun in Deutschland, das muss man wirklich sagen, das große Glück, dass wir so eine Institution wie den Deutschen Musikrat haben und eben die Wettbewerbe von Jugend musiziert bis zum Deutschen Musikwettbewerb, die eine enorme Förderbegleitung dann auch infolge der Wettbewerbe geben. Und auf diesem Hintergrund startet die Karriere und sie bricht dann aber plötzlich ab. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, warum das dann plötzlich nicht weitergeht. Dass es dann den Sprung auf ein Podium wie die Kölner Philharmonie am Ende doch nicht schafft. Weil der Druck wahrscheinlich des internationalen Marktes da sehr viel größer wird als in Itzehoe oder in Montabaur oder wo auch, zwei Brücken, wo auch immer Sie wollen.
Sind schöne Säle übrigens, war ja, überall.
Ja, natürlich. Und ich es ist ein Jammer, dass das in vielen Städten nicht mehr funktioniert.
Schauen Sie, es ist ja auch ein Phänomen des Bildungsbürgertums. Mhm. Und das hat ein Ogu bekommen, das Bildungsbürgertum. Es ist nicht mehr das, was es mal sein durfte.
Ja, stimmt. Ja? Ich habe allerdings den Eindruck, dass das, also ich will nicht sagen, ein Revival erlebt, aber dass man doch anders über dieses Phänomen Bildungsbürgertum spricht. Ich meine, die Anstrengungen, die heute Konzerthäuser, Opernhäuser, Orchester unternehmen müssen mit ihren Education-Programmen, um überhaupt an ein Publikum, ein jüngeres Publikum zu kommen. Das war früher ja nicht erforderlich, weil das sozusagen aus diesem bildungsbürgerlichen Elternhaus quasi und auch aus der Schule mitgegeben wurde. Aber das ist natürlich nicht mehr in dem Maße vorhanden. Und man sieht aber heute, welch großer Nutzen das gewesen ist. Und dem rennt man jetzt plötzlich hinterher.
Aber hallo. Aber das Bildungsbürgertum, so wie wir es gerade verstehen, und wir denken da an die 70er, 80er, Anfang der 90er vielleicht noch, hatte einen Auftrag. Und dieser Auftrag war, für die Kultur zu arbeiten. Ich habe mal, auch im Zuge dieser Forschung ganz am Anfang, mal versucht zu untersuchen, wie viel Prozent eigentlich ehrenamtlich organisiert wird in Deutschland. Und das war unglaublich, noch vor 5 Jahren, als ich mich da auf den Weg gemacht habe mit der Forschung. Und es ist jetzt viel weniger geworden. Diese ehrenamtliche Arbeit, das war nämlich auch ein Auftrag des Bildungsbürgertums, dafür zu sorgen, dass es eben die Konzertreihe gab. Ich kann da noch, ich weiß nicht, Bad Münstereifel, Herrn Krüger zum Beispiel.
Genau.
Das war so, ne, der Arzt, der in seiner Freizeit
sich da engagierte und aber eben auch das Wissen und den Eros hatte.
Ganz genau.
Also der war stolz auf seine Konzerte.
Die waren auch gut.
Herr Dr. Krüger, natürlich. Gott sei Dank geht es weiter. Ich habe in Münstereifel ja diese 3-Jahres-Strecke nach Krügers Ausscheiden, wie soll ich sagen, mitgestaltet und es versucht, am Leben zu erhalten, was auch gelungen ist. Mhm. Heute kümmert sich Vera von Schnitzler um die Reihe und macht das sehr, sehr gut. Mhm. Und es sind zumindest 4 bis 5 hochkarätige Veranstaltungen pro Saison, die in Münstereifel noch stattfinden und wo auch genügend Publikum vorhanden ist. Und so gibt es natürlich ein wunderbares Netz von der Gesellschaft der Musikfreunde in Trier bis zur Gesellschaft der Kulturfreunde in Bayreuth und was sie auch immer haben wollen. Ich meine, Gott sei Dank haben wir noch
dieses Netz. Absolut.
Es sind sicher 50% verschwunden.
Das ist das. Aber wir haben eine Verdopplung und Verdreifachung der Absolventen und Absolventinnen. Mhm. Ja. Mhm. Und diese Generation, die da kommt, die weiß gar nicht, was auf sie zukommt.
Mhm. So. Das stimmt.
Und ich bin eigentlich erschüttert. Selbstmanagement heißt nicht, sich eine Bewerbungsmappe zusammenzustellen, sondern das heißt, ununterbrochen tätig zu sein. Mhm. Und meine Gesprächspartner, meine Probanden für die Dissertation, die haben alle gesagt, ich schaffe das zeitlich nicht. Ich kann nicht noch einen Lehrauftrag an der Uni haben, meine Musikschule, Privatschüler, eine Familie, dann natürlich üben und mich darum kümmern, dass ich ununterbrochen präsent bin. Und das kann im Grunde auch praktisch keine Agentur mehr leisten. Es geht doch gar nicht. Ja, wenn man nicht, ich weiß nicht, histrionisch veranlagt ist, dass man ununterbrochen sein Essen fotografiert und auf Instagram. Was soll man denn machen?
Also, ich meine, die sogenannten neuen Medien haben natürlich da eine Menge schon geholfen. Also Webseiten von Künstlern sind einfach notwendig. Nur die müssen eben auch aktuell gehalten werden. Und der Aufwand, das immer nachzuhalten, was Sie vorhin beschrieben haben, also neben dem Unterrichten, neben dem selber Üben, dann eben auch noch die Selbstvermarktung.
Das. Und vor allen Dingen, es ist ja die Zeit vorbei, dass man ein Repertoire sich erarbeitet und damit engagiert wird. Man muss ja ununterbrochen lernen. Also wenn ich das jetzt hier mal so einwerfen darf, ich habe 70 Klavierkonzerte öffentlich gespielt. Das war einfach ein Grund, weil ich immer was Neues lernen musste. Ich habe nicht die Karriere von Hélène Grimaud, die dann ja, das habe ich nicht. Das heißt, wenn ich spielen will, muss ich machen, was gerade verlangt wird.
Ja. Und da man oder mit einem sehr speziellen Repertoire.
Versuchen, dreimal eingeladen zu werden.
Ja.
Genau. Und das ist eine Anforderung an Künstler. Und jetzt sind wir nämlich bei dem Künstler, bei der Künstlerin, bei dieser Künstlerschaft, dass man im Grunde genommen eigentlich für die Kunst leben will. Mhm. Das heißt, man will lesen, denken, üben. Oder in einer anderen Reihenfolge erstmal üben und vielleicht darüber noch nachdenken. Ja? Man will sich mit der Kunst beschäftigen. Und das ist nicht mehr möglich, weil man für alles selber verantwortlich ist. Und das Mäzenatentum, Hof, Kirche, auch Staat, es bricht ja alles weg. Das heißt, der Künstler ist so alleine wie noch nie in der Geschichte.
Ja.
Sagen Sie was Positives, kommen Sie. Widersprechen Sie mir.
Nein,
das war eine Vorlage.
Da kann ich nicht widersprechen. Das tut mir furchtbar leid. Das ist so.
Das ist so.
Das ist so.
Schauen wir positiv in die Zukunft. Wie geht's denn weiter? Was glauben Sie? Was wird Corona überleben? Wie wird sich unser Biotop verändern?
Ich habe die große Befürchtung, dass also, sagen wir mal, der kommerzielle Musikmarkt, der ja auch nicht zu unterschätzen ist, das heißt also, dass diese berühmten Konzertdirektionen, die die sogenannten Meisterkonzerte zu einem Konzertleben in einer Stadt wie Köln beigetragen haben, dass es denen ziemlich an den Kragen gehen wird. Also sowas wie die Westdeutsche Konzertdirektion oder auch die Kontrapunktkonzerte von Martin Blankenburg werden es in Zukunft sehr viel schwerer haben, weil die natürlich auf eine völlige Auslastung der Säle angewiesen sind. Also diese Corona-Lösung.
Und das war schon knapp, ne?
Also mit 300 oder auch mit maximal 1000 Besuchern, das war ja zeitweise möglich. Da hat mir Martin Blankenburg auch gesagt, das kann ich nicht machen.
Bringt ja die Miete nicht ein.
Es bringt noch nicht mal die Miete ein. Und insofern werden diese Reihen, ich will nicht gleich sagen, auf einen Schlag verschwinden, aber das wird sehr ausgedünnt. Und das fällt natürlich den großen Institutionen, wie, bleiben wir bei dem Kölner Beispiel, es wird Köln Musik zugute fallen, weil das Publikum ja da ist, was eben zur Westdeutschen ging oder eben auch zu den Kontrapunktkonzerten. Und die werden dann bei Köln Musik hängen bleiben, die mit ähnlich günstigen Preisen aber mit einem großen Subventionspaket im Rücken ganz anders operieren können. Und das haben wir ja vorhin schon besprochen, einige aus dieser jungen, freien Szene überleben werden, wage ich eben auch heftig zu bezweifeln. Also ich denke mal oder hoffe, dass wir mit Beginn der Saison 2021/22 zu einem Stück weiterer Normalität zurück kehren können. Ob dann immer noch Abstandsregeln erforderlich sind im Konzertsaal, das kann ich nicht sagen, das weiß kein Mensch im Moment. Sollte das der Fall sein, fallen also sicherlich diese, ich sage jetzt mal, kommerziellen Konzertveranstalter, die aber eben ja doch auch London Symphony und Christoph Eschenbach nach Köln gebracht hätten, wenn es denn möglich wäre, die fallen raus aus dem Markt.
Sagen Sie, was raten Sie denn den jungen Musikern?
Also
eigentlich allen Musikern, wieso jung?
Ja,
was allen. Raten Sie uns allen?
Einen sehr, sehr langen Atem zu haben und man muss irgendwie dann Unterstützung auch finanzieller Art irgendwie im Rücken haben, ob nur aus der Familie oder aus dem Freundeskreis, um gewisse Dinge weiterhin auf den Weg bringen zu können. Denn ohne eine Monatsmiete und ohne irgendwie ein Stück Brot wird es ja nicht gehen. Und das muss einfach sichergestellt sein, dass also die Lebensgrundlage gesichert ist. Aber die wird ja nicht von heute auf morgen, wenn es sich um einen jungen Künstler handelt, aus einem Einkommen, aus seiner künstlerischen Tätigkeit bestreiten können. Und diese, was Sie vorhin gesagt haben, was alles auf die Künstler zukommt, dass sie eben selber sehr aktiv sein müssen, um immer wieder auf ihre Projekte und auf ihr besonderes Repertoire hinzuweisen, hält sie natürlich in einem Dauerstress. Und man muss ihnen sagen, ohne dieses geht es nicht. Die Website muss total aktuell sein.
Okay, mache ich. Habe ich auch vergessen.
Ja. Ein regelmäßiger Newsletter, den man dann an eine fest vorgegebene Adrema schicken kann, das machen wir eben auch. Anders wird es nicht gehen.
Ich habe zwei Fragen. Wir sind eigentlich fast am Ende, aber dazu noch zwei Fragen. Glauben Sie an eine positive Bereinigung unserer Branche, dass bestimmte Hypes einfach sich beruhigen, Spitzengagen, Moderator werden?
Das wollte ich vorhin als erstes eigentlich gesagt haben,
ja,
dass ich gewisse Übersteigerungen, die es in dem Markt halt gibt, oder sagen wir mal so ein Exklusivgebaren auch von Veranstaltern. Mhm. Also wenn ich hier beispielsweise unsere rheinischen oder auch Ruhr-Konzerthäuser ansehe, die dann eben sagen, ja, wenn das in Köln ist, dann kann das in Düsseldorf nicht sein oder umgekehrt. Mhm. Da müssen, glaube ich, alle ein bisschen bescheidener werden und sagen, wie schön, dass dieses Orchester kommt. Und wenn es nach Köln kommt, wollen wir es auch gerne in Düsseldorf haben. Und wir nehmen uns ja gegenseitig kein Publikum weg. Es ist im Grunde genommen nur die Eitelkeit der Intendanten, die da befriedigt wurde. Und das muss weg, wenn ein Orchester aus Übersee kommt oder sogar aus England, dann wir werden die nicht mehr rund um die Welt schicken für ein paar Termine. Das muss auch schon aus ökologischer Sicht unterbunden werden in Zukunft. Mhm. Und dann gibt es natürlich vor allen Dingen in dem Star-Bereich Honorare, die sich aber offenbar ja lohnen. Also ich meine, wir müssen die Namen nicht unbedingt nennen, weil sie jeder kennt. Ich sag mal,
The Big Five, The Big 15.
Anne-Sophie Mutter ist ihr Honorar allemal wert. Sie spielt das immer ein. Und Lang Lang ist es auch. Also die Veranstalter, die ihn sich leisten können, machen am Ende dabei immer noch ein Geschäft. Das darf man nicht unterschätzen. Da ist eben auch das Publikum zu ein bisschen mehr Bescheidenheit vielleicht aufgerufen.
Gut, das
und,
ist ein guter Punkt.
Dass man eben sagt, es geht mir. Und sagen wir mal, das war ja eine Situation, weiß das noch ganz genau, als sozusagen vor ungefähr 20 Jahren fing es an, dass ein Komponist, wo man vorher gesagt hat, oh, das ist ja sehr schwierig, wo Schostakowitsch plötzlich sozusagen zu einem Household Name wurde, über Jahre.
Salonfähig, ja.
Ja, salonfähig. Mhm. Plötzlich waren die Quartettabende, wo Schostakowitsch auf dem Programm stand, doch interessant. Da ging man hin, weil man plötzlich merkte, das lernen wir offenbar zu verstehen, diese Sprache.
Wurde auch Zeit.
Jemand wie Schönberg hat es da heute nach wie vor sehr viel schwerer als Schostakowitsch. Auch Bartok ist wieder auf dem Rückzug, aber Schostakowitsch ist jetzt sozusagen so ein Säulenheiliger geworden. Nur, was ich eigentlich sagen wollte, ist dieses. Die Leute gingen deswegen früher dahin, um dieses Repertoire kennenzulernen. So nach dem Motto, das kenne ich noch nicht. Und zwar nicht jetzt irgendein berühmtes Streichquartett, was es gespielt hätte, stand im Mittelpunkt, sondern es ging um das Stück, es ging ums Repertoire. Und vielleicht kehrt auch sowas wieder, dass wir sagen, wir gehen auch das Risiko ein, dass da vielleicht ein Interpret ist, der nicht so schön und vor allen Dingen auch nicht so berühmt ist. Und trotzdem vertrauen wir dem Veranstalter, der dieses junge Ensemble eingeladen hat. Und es gibt ein Repertoire, was uns interessiert, was wir vielleicht auch zwischen ein bisschen besser kennen und können dann auch beurteilen, ob dieses junge Ensemble den Ansprüchen dieses Repertoires gerecht wird.
GEMA-pflichtiges Repertoire, ja?
Ja.
Die zweite Frage, was halten Sie oder wie denken Sie über die Zukunft des Klavierabends?
Also neben dem Streichquartettabend, der ja sozusagen als das Höchste der Gefühle gilt sozusagen, da sitzen vier Leute, die sich, wie Herr Goethe meinte, klug unterhalten müssen. Aber neben dem Streichquartett Abend ist der Klavierabend nach wie vor, glaube ich, der so eine Inkunable des klassischen Musiklebens. Der wird nicht sterben.
Das höre ich doch gern.
Also auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Und ich meine, angesichts des Repertoires, was für Solo-Klavier vorhanden ist, wäre es ja geradezu ein schändlich, aber das wird nicht passieren.
Ihr Wort in Gottes Ohr.
Dankeschön.
Wie geht es bei Ihnen persönlich weiter? Was planen Sie? Wie sieht es aus? Machen Sie Pause? Haben Sie viel zu tun? Genießen Sie die Ruhe weiterhin,
ja,
wenn Weihnachten vorbei ist?
Weihnachten ist vorbei und ich meine, wenn ich Leute im Treppenhaus treffe, die dann sagen, ach Gott, du Armer, du hast ja jetzt gar nichts zu tun. Da sage ich, was? Ich habe so viel zu tun wie nie zuvor, nur es wird nicht bezahlt dafür.
Ja.
Wir verschieben jetzt ja bereits verschobene Konzerte.
Ja,
also
ja,
Konzerte, die aus dem Frühjahr vergangenen Jahres stammten, werden jetzt erneut verschoben und gehen jetzt nach 2022, 2023, manchmal schon in die Saison 2023, 2024. Das Gute ist, dass wir die Akquisearbeit nicht nochmal machen müssen. Der Veranstalter bleibt bei seinem Wort, ich will den Künstler oder ich will dieses Ensemble oder ich will dieses Projekt. Das heißt, man muss ihn nicht erneut überzeugen. Wir haben ihn sozusagen an der Angel. Nur, ich kann ihm ja dann in 2023 im Herbst, wenn ich da was hin verschoben habe von jetzt, kein neues Projekt vermitteln. Ich kann ihn nicht für ein anderes Projekt interessieren. Insofern trete ich mir da selber natürlich auf die Zehen.
Was lesen Sie denn zurzeit?
Ich lese gerade Alex Ross, Die Welt nach Wagner.
Und von ihm ist doch auch The Rest is Noise.
Sehr faszinierend, sehr gut übersetzt, muss ich sagen. Also manchmal, nein, kann man gar nicht sagen, dass man irgendwie das englische oder amerikanische Original dahinter hört. Keine Biografie im üblichen Sinne, sondern, also ich habe gerade erst das Kapitel Wagner und Nietzsche hinter mir und bin jetzt sozusagen in dem Kapitel der Tristan-Akkord. Es wird sozusagen nach Sachgebieten abgehandelt und im Rahmen dieser Sache wird dann biografisches Material, aber aus allen Lebenslagen oder Zeiten Wagners eingearbeitet. Es ist also, wie gesagt, keine Biografie im klassischen Sinn, wo es wurde geboren und starb dann in Venedig. Und das ist schon ganz toll und sehr anspruchsvoll, weil man mit unglaublich vielen Zitaten konfrontiert wird und dann muss man halt
Das war ein fleißiger.
Sehr, sehr fleißig, ja. Ich weiß. 900 Seiten.
Ja, und alle gut recherchiert.
Ja.
Herr Braun, ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen für dieses schöne Gespräch und ich wünsche Ihnen alles Gute.
Ich danke Ihnen für die Einladung.